Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ich habe Anfälle gehabt. 13. Mai, verletzte Lippe. 28. Juli 21. 17. September 2021. 8. November 2021. 25. November 2021. 18.08.2020.
Vor 3 Jahren hat Samuel Colani angefangen, nach jedem seiner Anfälle das Datum aufzuschreiben. Er liest aus einem postkartengroßen Notizbuch mit karierten Seiten vor. Die Ellbogen auf dem rechteckigen Tisch vor sich, von dem die Plastikverkleidung abplatzt. Seine Oberlippe ist vernarbt, ein Schneidezahn abgebrochen, die Stirn an einer Stelle leicht geschwollen. Er trägt Kapuzenpullover und Jogginghose in Schwarz und Sneaker.
Der letzte Anfall, ich bin ganz normal aufgestanden, obwohl ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich ziehe meine Arbeitshose, alles an. Und auf einmal, so wie ich ihn gestern gesagt habe, bin ich im Krankenwagen aufgestanden. Ich habe gar nicht kommen sehen.
Der Mann ist zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seit 2017 hat er sogenannte psychogene Krampfanfälle und dissoziative Zustände. Alle 1 bis 2 Monate tritt ein solcher Anfall auf. Colani erzählt, erst wird ihm schwarz vor Augen, dann kippt er um, fällt manchmal aufs Gesicht, bricht sich den Kiefer oder einen Zahn heraus. Samuel Colani heißt eigentlich anders. Er ist 2015 verhaftet worden, nachdem er einen anderen Mann umgebracht hat. Mehr als 9 Jahre ist er nun im Gefängnis. 6 weitere muss er mindestens noch absitzen.
11. November 2021, 19.08.2022, 10.09.2022 mit Kopfverletzung, Kieferbruch.
Das Gefängnis behandle seine psychische Erkrankung nicht ausreichend. Die sei der Grund für die Anfälle. Eigentlich gehöre er ins Krankenhaus.
Sonst irgendwann mal, wenn sie die Tür hier öffnen, dann sehen sie mich am Boden tot. Und das ist traurig, damit zu rechnen, aber muss ich das leider. Weil ich leide unter solchen Sachen seit Jahren schon, seit Ende 2017.
Psychisch krank im Gefängnis. Ein Feature von Torben Becker, Timo Stuckenberg und Sabrina Winter.
Also im Justizvollzug sind deutlich mehr Personen mit psychischen Erkrankungen als außerhalb. Also es ist ja, alleine wenn man schon die Zahl von Suchtkranken ansehen, da gibt es Erhebungen, die zeigen, dass etwa 40% aller Gefangenen von einer Suchtproblematik betroffen sind.
Gregor Groß gehört zur Taskforce Gefängnispsychiatrie, der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Erstmals untersucht eine Expertengruppe ausführlich, wie viele Gefangene in Deutschland wegen psychischer und psychiatrischer Probleme versorgt werden müssen und wie viele tatsächlich die passende Behandlung im Gefängnis bekommen.
Und es gibt natürlich auch noch viele weitere psychische Störungen ohne Suchterkrankung. Also ich würde mal so grob geschätzt von etwa der Hälfte der Gefangenen ausgehen, die eine behandlungsbedürftige psychische Störung haben.
Groß ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und arbeitet seit 15 Jahren in der psychiatrischen Abteilung der Justizvollzugsanstalt Straubing in Niederbayern. Er ist der einzige Psychiater in dem Gefängnis, obwohl er händeringend Personal sucht. 2 Stellen sind seit 3 Jahren ausgeschrieben, aber er findet niemanden, der dort arbeiten will. Für viele seiner Patienten ist das Gefängnis ein Auffangbecken. Hier werden ihre psychischen und psychiatrischen Probleme erstmals diagnostiziert. Zum Beispiel Angststörungen, Wahnvorstellungen, posttraumatische Belastungsstörungen, Depressionen, um nur ein paar Krankheitsbilder zu nennen. Laut ExpertInnen werden Menschen mit bestimmten psychiatrischen Erkrankungen häufiger straffällig. Dazu kommt, wer krank ist, ist häufiger arm. Auch das ist ein Kriminalitätsfaktor. Einige Menschen erkranken aber auch erst während der Haft. Wie viele genau, ist unklar. Es gibt keine aktuellen Untersuchungen dazu. Gregor Groß beschäftigt, dass psychisch Erkrankte in vielen Gefängnissen nicht ausreichend versorgt werden.
Ein Herzinfarkt kommt relativ schnell zur Versorgung und wird dann auch entsprechend behandelt, wie es in der allgemeinen Bevölkerung auch zu erwarten wäre. Und bei psychischen Störungen sieht man dann oft einfach große Lücken.
Dabei dürfte es diese Lücken eigentlich nicht geben. Denn Gefangenen steht eine Behandlung zu, die der von gesetzlich Krankenversicherten draußen gleicht. Das geht aus dem sogenannten Äquivalenzprinzip hervor, also dem Gleichwertigkeitsprinzip in den Strafvollzugsgesetzen der Bundesländer. Gefängnispsychiater Groß sagt, die Versorgung unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. In manchen Gefängnissen würden psychisch und psychiatrisch kranke Gefangene tatsächlich behandelt wie in Freiheit, in anderen nicht.
Lass uns darüber gehen, da laufen wir im Schatten, dann links, rechts. Das letzte Mal, als ich mit ihm telefoniert habe, hat er mir erzählt, er ist aufgewacht in seiner Zelle und hat gemerkt, da ist Blut neben ihm. Und dann hat er erstmal den Notrufknopf gedrückt und dann kam er ins Krankenhaus und dort haben sie festgestellt, sein Nasenbein ist gebrochen und ein Zahn hat er sich ausgeschlagen und dieser Zahn ist auch nicht mehr zu retten.
Mit meiner Kollegin Sabrina Winter bin ich auf dem Weg in die sozialtherapeutische Anstalt in Hamburg. Das Gefängnis, in dem wir Samuel Kolani treffen. Vor allem Sexual- und Gewaltstraftäter sitzen hier ein. In Einzel- und Gruppengesprächen sollen die Inhaftierten mit Psychologen und Therapeuten die Ursachen ihrer Straffälligkeit aufarbeiten. Seit mehreren Monaten ist Sabrina schon mit Kolani in Kontakt. Sie ist Investigativjournalistin in der Redaktion der Transparenz- und Rechercheplattform Frag den Staat. Wir möchten wissen, wie deutsche Gefängnisse mit psychisch und psychiatrisch erkrankten Insassen umgehen. Sabrina und Kolani telefonieren häufig. Und über seine Anwälte und seine Angehörigen hat sie Einblick in die Krankenakte erhalten und auch Fotos von seinen Verletzungen gesehen.
Ich glaube, er möchte eben gern Lockerung haben. Er möchte gern auswärtig mit einer Person sprechen oder auswärtige Hilfe in Anspruch nehmen. Also Hilfe von einem Krankenhaus, Hilfe, die irgendwie nicht im Gefängnis stattfindet. Und ja, bisher klappt das aber nicht so richtig.
Wir treffen Samuel Kolani in einem kahlen Raum. Er hat einen Jutebeutel mitgebracht. Daraus zieht er einen vollen Aktenordner hervor. Resozialisierungs- und Behandlungspläne, Auszüge aus seiner Krankenakte, Anwaltsschreiben, sein verschriftlichtes Gefängnisleben. Das ist ihm wichtig. Er will alles schwarz auf weiß nachweisen können. Denn was seine psychiatrische Behandlung angeht, kann er sich mit der Anstaltsleitung auf fast nichts einigen. Das fängt schon bei der Diagnose an. Die Ärztinnen und Ärzte im Gefängnis vermuten wegen seiner Anfälle zunächst eine Epilepsie.
Die hören nie zu und da passiert immer wieder das Gleiche. Ich habe keine Epilepsie. Ich bin kein Epileptiker. Weder Vaterseite oder Mutterseite, keine Epileptiker ist in unserer Familie. Habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Bin 30 jetzt schon.
Die Anstaltsärzte wollten aber zumindest testen, ob die Anfälle mit Antiepileptika besser werden. Kolani sollte es also mit Medikamenten gegen Epilepsie probieren. Aber dagegen hat er sich gewehrt.
Diese Antiepileptika, die Nebenwirkung ist diese Schlaflosigkeit. Dann kann ich nicht mehr schlafen. Obwohl diese Schlaflosigkeit löst diese Anfälle. Und deswegen mal so habe ich aufgehört, die Antiepileptika zu nehmen. Und sie sagt, ja, wir tun, was wir können, aber er nimmt seine Tablette nicht.
Christina Schermoll kennt den Fall Samuel Kolani gut. Die Juristin leitet die Sozialtherapeutische Anstalt Hamburg. Kolani hat sie von der Schweigepflicht entbunden, damit sie mit uns über ihn sprechen darf. Sie sagt, Kolani arbeite bei der Lösung des Problems nicht mit.
Das Problem ist, es sind ja auch schon andere Medikamente dort versucht worden, die ja ihm verordnet worden, mit dem Hinweis, probieren Sie es, wir schauen uns das jetzt mal an, ob vielleicht Sie damit einfach keine Anfälle dieser oder dieser Art bekommen. Das lehnt er aber ab. Also so passieren halt immer wieder diese Anfälle.
Um die Diagnose zu sichern, sollte Kolani für 2 Wochen verlegt werden. Nach draußen, in eine auf Epilepsie-Patienten spezialisierte Klinik.
Da können wir nicht einfach die Tür aufmachen und ihm sagen, hier ist die Adresse, gehen Sie da mal hin und dann kommen Sie in 2 Wochen wieder. Da muss natürlich ein Bediensteter dabei sein. Ein Bediensteter in seinem Fall, das ist so geprüft. Also es ist jetzt auch nicht so, dass da 2 Kollegen mit Justizjacke irgendwie auf dem Flur sitzen, sondern es sitzt dann ein Kollege, eine Kollegin im Behandlungszimmer. In diesem Fall wollte er das nicht, weil natürlich ein kleines Lämpchen brannte, weil der Kollege ja auch nicht im Stockdunklen da sitzen kann. Von der Klinik war es so erforderlich, dass jemand im Zimmer und nicht auf dem Flur sitzt. Und dann hat er das leider abgebrochen.
Nach 6 Tagen Aufenthalt. Weil er sich nicht auf die Untersuchungen konzentrieren konnte, wenn ein Uniformierter an seinem Bett sitzt.
Die Anstalt hat dann versucht, anders zu helfen. Mit einem Helm zum Beispiel. Den sollte Kolani tragen, um seinen Kopf zu schützen. Also für den Fall, dass er bei einem Anfall stürzt. Aber da gab es dann wieder Konflikte. Er wollte einen Schutzhelm aus dem Sanitätshaus, aber der war nicht so schnell zu kriegen. Und übergangsweise hat die Anstalt ihm dann einen Helm angeboten, wie man ihn zum Beispiel auch beim Kickboxen trägt.
Den möchte er jetzt nicht mehr tragen, den hat er wieder abgegeben.
Dann hat man ihm ein Notrufgerät neben das Bett gelegt, damit er nicht aufstehen muss, wenn er dringend Hilfe braucht bei einem Anfall. Aber
da glaubt er, dass wir ihn abhören. Das nimmt er leider auch nicht, weil wir hatten gedacht, dass wir ihn das in Reichweite so auf den Boden legen, dass er sofort Hilfe holen kann, wenn was ist. Aber das lehnt er leider ab.
Die Anstaltsleiterin Christina Schermaul betont immer wieder, dass sie Kolani gern eine adäquate Behandlung ermöglichen will, indem sie einen Termin in einer spezialisierten Klinik vereinbart zum Beispiel. Oder, um ein Trauma aus der Kindheit zu behandeln, dass sie eine Traumatherapie für ihn findet. Aber was sie auch tut, sie sagt, er weigert sich. Und er?
Das, was hier los ist, es ist eine komplette Vernachlässigung. Da kann ich sehr laut sagen.
Samuel Kolani wäre gern Patient. Nur Patient. Mehrfach hat er sein Urteil angefochten. Sein Anwalt prüft derzeit eine mögliche Haftunterbrechung. Kolani möchte sich gern im Krankenhaus behandeln lassen, ohne dass ein Beamter an seinem Bett sitzt und über ihn wacht. Derzeit gibt es immerhin einen kleinen Kompromiss zwischen Gefangenem und Gefängnis. Alle 2 Wochen besucht ihn eine externe Traumatherapeutin und arbeitet innerhalb der Anstalt mit ihm. In erster Linie bleibt Samuel Kolani aber Strafgefangener. Kann man beides sein? Patient und Strafgefangener? Was ist wichtiger? Strafe oder Heilung?
Das ist unser Gruppenraum. Also da finden einerseits unsere Teamsitzungen statt, unsere morgendlichen Übergaben. Aber eben auch die Patientengruppen. Die finden hier statt. Wir haben verschiedene Entspannungsverfahren, deswegen die Yogamatten in der Ecke. Also wir machen progressive Muskelentspannung zum Beispiel. Wir bieten in dem Raum hier auch Ohrakupunktur an. Dann gibt es noch diverse Sportangebote. Dafür gibt es noch mal eine extra Sporthalle, wo dann auch wirklich Volleyball gespielt werden kann, sich einfach körperlich ein bisschen betätigt werden kann.
Ein heller Raum mit einem großen Stuhlkreis in der Mitte. Typ Reha-Klinik. Es gibt Pflanzen, eine Tischtennisplatte und einen großen Bildschirm. In der Ecke hängen grüne und blaue Yogamatten. Auf dem Boden daneben liegen rote und grüne Gymnastikbälle. Wären die Fenster nicht vergittert, es könnte auch ein Physiotherapieraum in einem Krankenhaus sein.
Hallo, Frau
Carina Thoms ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Der Gruppenraum gehört zur psychiatrischen Tagesklinik auf dem Gelände der Justizvollzugsanstalt Neumünster in Schleswig-Holstein. Hier arbeitet Thoms als Oberärztin. Offiziell ist ihr Arbeitgeber ein Kieler Krankenhaus. Aber um ihren Arbeitsplatz zu betreten, muss sie eine Gefängnispforte passieren. Zwar gibt es in einigen Bundesländern Justizvollzugskrankenhäuser, die psychiatrisch erkrankte Gefangene behandeln. Die Tagesklinik in Neumünster ist jedoch einmalig in Deutschland. Zurzeit sind 15 der 21 tagesklinischen Plätze belegt. Gefangene aus allen Anstalten in ganz Schleswig-Holstein werden hier für 6 bis 8 Wochen untergebracht. Manchmal auch länger. Die Delikte der Patienten reichen von Ersatzfreiheitsstrafen bis Mord.
Wenn man eine Tagesklinik ansonsten kennt, dann ist es so, die Patienten kommen morgens und abends gehen sie wieder nach Hause. An den Wochenenden sind sie gar nicht da. Und hier ist es eben so, dass es schon eine ganz normale Abteilung im Vollzug ist. Und all unsere Patienten haben hier eben auch ihre Hafträume und sind hier den ganzen Tag, die ganze Nacht und auch an den Wochenenden. Aber unser medizinisches Personal ist eben zu tagesklinischen Zeiten vor Ort. Und wir gehen dann am Abend. Deswegen ist es eigentlich eine umgedrehte Tagesklinik, die wir hier anbieten.
Von einem langen, weiß gestrichenen Flur gehen zu beiden Seiten Türen ab, hinter denen sich die Hafträume der Patienten befinden. In der Mitte des langen Flurs befindet sich das Beamtenbüro. 2 Justizvollzugsbeamte sitzen hinter großen Glasscheiben und beobachten vom Schreibtisch aus den Flur. Mehrere Monitore zeigen Bilder von Überwachungskameras. Das ist wohl der große Unterschied zu einer Tagesklinik draußen. In der JVA Neumünster gibt es neben Ärztinnen und Pflegern auch Beamte in Uniform.
Das ist natürlich ein ganz wichtiger Anlaufpunkt, ja generell für alle Gefangenen in Haft und natürlich auch für unsere Patienten, die ja gleichzeitig Häftlinge und Patienten sind. Das heißt, hier sitzen die Beamten und dann haben wir eine Tür weiter direkt unseren Pflegestützpunkt und der ist mit das Herz der Abteilung.
Ein kleines Büro mit dem Medikamentenschrank. An einem Schreibtisch am Fenster sitzt ein Pfleger in weißem Kittel, über eine Patientenakte gebeugt. Um hier in der Tagesklinik einen Behandlungsplatz zu bekommen, brauchen Inhaftierte eine Überweisung vom Facharzt, der einmal pro Woche in die Anstalt kommt. Oder sie schreiben selbst einen Antrag.
Was wir relativ häufig haben, sind affektive Störungen, Depression, aber auch bipolare Störungen mit Manien. Wir sehen häufig auch psychoreaktive Störungen, gerade jetzt Anpassungsstörungen, die vielleicht bei einer Erstinhaftierung passieren, wo die ganze Situation noch neu ist, man sich nicht komplett darauf eingestellt hat und das natürlich auch Belastungen im Alltag verursacht. Wir sehen viele Patienten, die traumatisiert sind. Wir haben Angststörungen. Gerade eine Klaustrophobie im Gefängnis ist natürlich schwierig. Und da sind Angst- und Panikattacken was wirklich auch eine Behandlung bedarf. Und dann sehen wir auch viele Patienten, die eine Suchterkrankung einfach als Begleitdiagnose mitbringen, die eigentlich wegen des ADHS zu uns kommen oder wegen der Depression, die aber auch mit Substanzen Probleme haben.
Kevin, eigentlich heißt er anders, sitzt seit mehr als einem halben Jahr in der JVA Neumünster ein, weil er während der Bewährungszeit erneut straffällig geworden ist. Drogendelikte. Schon vor der Haft hatte er Probleme mit Depressionen. Wenn seine Zellentür zugeht, fangen bei ihm die Probleme an.
Du bist für dich ganz alleine und dann kommt halt alles auf einmal, ne? So nach und nach und du kannst halt nichts machen und dann weißt du halt nicht, mit deinen Emotionen gleich anzufangen, Gefühlen, Schlaflosigkeit, die auch dazu kommt.
Mit anderen Gefangenen vertraulich sprechen, keine Option, sagt er.
Das geht gar nicht. Also meinerseits geht das nicht, so, weil das halt auch alles neue Menschen sind. So, ne? Du kannst ja nicht einfach den X-Beliebigen erzählen, so ey, das und das ist bei mir los. So, nee, dann bleibt man lieber für sich. Man muss auch irgendwo stark sein. Das muss man hier in der Haft auch, weil sonst, ja, einige Leute sind halt auch schon so gereizt am Tag. Brauchst du irgendwas falsch sagen oder so, dann kann das auch ausarten, was halt nicht so schön ist. Dann zieht man sich lieber zurück, was auch nicht gut ist.
Vor 7 Wochen ist Kevin in die Tagesklinik gekommen. Was ihm sofort auffiel? Hier stehen die Zellentüren viel häufiger offen als im Normalvollzug.
Das ist ein sehr großer Vorteil, weil man kennt es ja meistens so, dass die Tür meistens immer zu ist. So, und das macht ja auch schon einiges quasi. Man wird ja auch halt gefühlmäßig einfach besser behandelt. So auch menschlicher, finde ich. Und drüben im C-Haus, da ist das halt alles so, ja, Tür zu. Und wenn man halt so Sachen anliegen hat vielleicht, muss man halt vieles auch an einen Antrag schreiben quasi. Und es dauert, es zieht sich halt, weil sie können sich ja nicht alle zerreißen quasi, Beamten, was man auch verstehen kann. So, und da ist es auch nicht so im Vordergrund quasi, dass man auch vielleicht Probleme hat.
1 bis 3 Wochen kann er noch in der Tagesklinik bleiben. Danach soll Kevin wieder haftfähig sein, so nennt es Psychiaterin Thoms.
Natürlich, wir sind hier in einem Gefängnis und die Patienten, die zu uns kommen, sind gerade davor dadurch aufgefallen, dass sie mit dem Haftalltag nicht gut zurechtgekommen sind, dass es Schwierigkeiten gab. Und da ist natürlich gerade auch der Wunsch der Justiz, dass diese Gefangenen wieder haftfähig sind und einfach wieder gut durch den Haftalltag kommen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch noch den Anspruch, eine bestmöglichste psychiatrische Behandlung anzubieten und es einfach für den Patienten im Individualfall so wieder zu machen, dass das Leben auch an Lebensqualität gewinnt und dass man einfach eine fachgerechte Behandlung anbietet.
Hier gelinge das ihres Erachtens gut. Die Gefangenen können Einzelgespräche, Ergotherapie, Sport, Entspannungsverfahren wahrnehmen, so wie in regulären Kliniken draußen. Eine seltene Ausnahme in deutschen Gefängnissen.
Dass das Äquivalenzprinzip da noch nicht überall umgesetzt wird, ist, glaube ich, eher die Regel, weil so ein Projekt wie unseres, das gibt es noch ganz, ganz selten in Deutschland. Und der Bedarf ist auf jeden Fall da. Also wenn man jemanden hat, der eine Zwangsbehandlung benötigt, der gerade keine Krankheitseinsicht hat, dann ist es schon sehr, sehr schwierig, den aus dem Gefängnis raus in ein normales Krankenhaus zu bekommen und dass die Behandlung dort durchgeführt werden muss.
In den meisten Gefängnissen und deren psychiatrischen Abteilungen fehlt Personal. Gerade wenn ein Gefangener in einer psychischen Ausnahmesituation ist, ein großes Problem. Theoretisch können Gefangene mit psychiatrischen Erkrankungen in Kliniken draußen behandelt werden. Für die Überwachung braucht es allerdings auch Personal. Und kranke Gefängnisinsassen werden immer auch als erhöhtes Risiko für die Station und die anderen Patienten betrachtet. Sabrina Winter, mein Kollege Torben Becker und ich, Timo Stukenberg, haben recherchiert, was dann noch bleibt, wenn Gefängnisse keine Behandlung ermöglichen können.
Die Justizvollzugsanstalt Straubing in Bayern ist ein ziemlich großes Gefängnis. Zwischen 700 und 800 Männern sitzen hier ein, auch Mörder, also Menschen mit besonders langen Haftstrafen. Und hier arbeitet Gregor Groß als festangestellter Gefängnispsychiater. Einer von zweien in ganz Bayern. Groß hat mir erzählt, dass er seit 3 Jahren nach Kollegen sucht, aber offenbar will hier niemand arbeiten.
Durchqueren wir den sogenannten Arresthof, wenn Gefangene Arrest haben. Dann werden die hier zu ihrem Hofgang hergebracht, getrennt von den übrigen. Und hier sehe ich sehr viele meiner Patienten.
Die JVA Straubing hat verschiedene Abteilungen. Und seine, also die psychiatrische, hat mir Gregor Groß gezeigt.
Schauen wir mal hier hinein.
Und wir sind zuerst in den Überwachungsraum für kameraüberwachte Zellen und die sogenannten BGHs gegangen. Das steht für besonders gesicherte Hafträume, BGH. Da sitzen dann 2 Beamte und überwachen die Bildschirme den ganzen Tag und die ganze Nacht. Insgesamt 17 Monitore, übereinander und nebeneinander angeordnet.
Ja, also das ist sozusagen die Übersicht, die wir haben über sogenannte monitorüberwachte Einzelhafträume, die besonders gesicherten Hafträume. Die Flure werden hier auch eingesehen. Genau, also wir können hier zwar auch nur grob beobachten, was in den Hafträumen passiert, aber zum Beispiel, wenn jetzt jemand versuchen sollte, sich zu strangulieren oder so, würden wir das erkennen können. Das Grüne sind die besonders gesicherten Hafträume, die sind jetzt frei, bis auf einen. Einer ist jetzt noch in Benutzung, da ist jemand ein Patient drin, der sehr instabil noch ist und
unter der Decke da.
Genau. Gerät immer wieder in massive Erregungszustände, trotz antipsychotischer Behandlung. Hat immer das Gefühl, dass irgendein Geist in seinem Haftraum erscheint und ist in diesem Zusammenhang wirklich sehr verzweifelt.
Ich habe den Mann erst gar nicht erkannt unter der Decke. Aber es war schon wirklich sehr beklemmend, über so einen Bildschirm zu beobachten, wie hilflos jemand in so einer Situation ist. Gregor Groß hat mir gesagt, dass der Mann zu diesem Zeitpunkt schon mehrere Wochen lang im BGH war, weil die Medikamente, die er bekam, nicht wie gewohnt angeschlagen haben. Und ohne Überwachung sei er nicht sicher genug. Das hat mich schon beschäftigt und später eigentlich nochmal umso mehr, als wir dann für Deutschlandfunk Kultur und Frag den Staat herausgefunden haben, dass wirklich viele Menschen in deutschen Gefängnissen in besonders gesicherten Hafträumen untergebracht werden. 2023 mehr als 7200 Unterbringungen laut Landesjustizministerien. Und Frag den Staat konnte anhand der Daten dann auch zeigen, die Zahl ist über die Jahre in vielen Bundesländern sogar gestiegen.
Das ist wirklich auch bedrückend, finde ich, durch diese Kachelung der Wände. Manche Besucher sagen, es sieht ja aus wie ein Schlachthaus. Das ist, denke ich, durchaus gerechtfertigt, die Parallele.
Der Gefängnispsychiater ist mit mir auch in so einen natürlich nicht belegten BGH reingegangen. Rund 12 Quadratmeter groß und es riecht nach PVC. Das ist die Matratze mit Plastiküberzug, die auf dem Boden festgeschnallt ist. Und es hallt, weil die Wände bis zur Decke gekachelt sind, in Lindgrün.
Also die Wände sind gekachelt, damit einfach, wenn hier Patienten im Erregungszustand zum Beispiel anfangen mit Fäkalien zu schmieren, was gar nicht so selten vorkommt, dass man die einfach schneller sauber bekommt. Das ist der Hintergrund. Die Heizkörper, die hier sind, die sind verkleidet, damit man eben da keine Schlingen anbringen kann. Die Fenster, die sind mit bruchsicherem Glas verkleidet. Die kann man nicht einschlagen.
Ich habe mich da sehr unwohl gefühlt. Durch dieses Milchglas kommt nur kaltes Licht rein und es ist warm und stickig, als hätte man die Heizung auf 5 gestellt, weil die Gefangenen hier nur Papierwäsche bekommen, mit der sie sich nicht strangulieren oder erhängen können. Und der Raum ist halt so gut wie leer. Außer der Matratze gibt es nur noch ein Waschbecken und eine Metalltoilette und die sind wie aus einem Guss und an der Wand angebracht. Der ganze Raum ist dafür gemacht, dass man daran ausrasten kann und nichts dabei kaputt geht.
Wir haben es aber auch schon Patienten hier gehabt, die es geschafft haben, diese Matratze auch zu zerstören, indem sie einfach die Nähte so lange bekauen, bis die sich auflösen. Und dann gibt irgendwann auch das stärkste Material nach. Wir haben es auch schon einmal gehabt, dass ein Patient, der hier drin war, die Toilette mit den Beinen ausgetreten hat aus der Verankerung, die dann genommen hat und versucht hat, das Fenster einzuschlagen. Das ist ihm Gott sei Dank nicht gelungen.
Die Statistiken der Justizministerien sagen nichts darüber aus, wie viele psychisch Kranke unter den Gefangenen im BGH sind.
Wir dürfen, glaube ich, aber an dieser Stelle auch nicht den Fehler machen, dass wir vermuten, dass all diejenigen, die sich im BGH befinden, psychisch krank sind.
Rainer Dopp ist Jurist, ehemaliger Oberstaatsanwalt und war bis 2011 Staatssekretär im Justizministerium Mecklenburg-Vorpommern. Heute leitet er die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter. Das ist eine Institution, die regelmäßig Gefängnisse daraufhin untersucht, ob sie menschenrechtliche Standards einhalten. Zum Beispiel, ob es weiche Sitzwürfel gibt, damit sich die Gefangenen auch mal hinsetzen können, wenn sie lange im BGH sind.
Ich denke schon, dass die Einrichtung des BGH etwas ist, auf das man gar nicht verzichten kann im Rahmen eines normalen Strafvollzuges. Es gibt Situationen, da geht es kaum anders, als dass man jemanden einfach isoliert für einen gewissen Zeitraum. Einen möglichst kurzen Zeitraum, nämlich nur so lange, wie diese psychische Ausnahmesituation da ist. Nur der Eindruck ist bei uns schon vorhanden, dass diejenigen, die zu den häufigen Bewohnern von BGHs gehören, dass unter denen relativ viele psychisch Behandlungsbedürftige sind.
Vorher würden Gefangene mit psychischen oder psychiatrischen Erkrankungen durchaus in die Krankenabteilung des Gefängnisses oder ins Vollzugskrankenhaus verlegt. Allerdings höre Rainer Dopp von den Anstaltsleitungen oft:
Und da kämen sie postwendend am Tag drauf wieder zurück mit der Bemerkung, nicht therapiefähig. Und dann hat man die wieder zurück. So, und wenn jemand, der derart problematisch ist, dass man ihn in die psychiatrische Behandlung geben muss, nach eigener Auffassung. Wenn der dann wieder zurückkommt, dann sollte man doch denken, dass so jemand jedenfalls in der Psychiatrie besser aufgehoben wäre als im Vollzug. Da kann er auf gar keinen Fall behandelt werden.
Dem überforderten Vollzugspersonal bleibt dann unter Umständen nur übrig, den kranken Gefangenen in den BGH, den besonders gesicherten Haftraum, zu sperren. Aber, so Dopp,
sie haben einen Anspruch drauf. Und der Anspruch kann im Zweifel nicht lauten, du bist psychisch krank, also kommst du regelmäßig in besonders gesicherten Haftraum. Das ist nicht die Behandlung.
Zusammengefasst, die Nationale Stelle zur Verhütung von Folter beobachtet, dass die Gefängnisse auf mehr Gefangene mit psychiatrischen Erkrankungen mit mehr BGH-Haft reagieren, weil allzu oft andere Möglichkeiten fehlen.
Am Anfang unserer Recherche wollten wir wissen, was ist im Gefängnis wichtiger? Strafe oder Heilung? Also ist ein psychisch erkrankter Insasse in erster Linie Gefangener oder Patient? Wir waren dafür in mehreren Gefängnissen, haben Statistiken recherchiert und ausgewertet, mit Psychiaterinnen und Psychiatern, Anstaltsleiterinnen und Behördenverantwortlichen, unabhängigen Forschern und natürlich Gefangenen gesprochen. Viele Fälle sind kompliziert. Strafe und Behandlung müssen sich nicht ausschließen. Nur im Zweifel sind Insassen zuerst Gefangene und dann Patienten. Gerade dann, wenn für die Behandlung psychischer Erkrankungen die Möglichkeiten fehlen. Das gesetzlich festgelegte Äquivalenzprinzip, das Recht auf gleichwertige Behandlung drinnen wie draußen, scheitert vielerorts an der Wirklichkeit des Vollzugsalltags.
psychisch krank im Gefängnis. Ein Feature von Torben Becker, Timo Stuckenberg und Sabrina Winter. Es sprachen Nina West, die Autoren und die Autorin. Regie Clarisse Cosset. Ton Peter Weinsheimer. Redaktion Franziska Rattay. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.